Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Name des Sonntags quasi Modo Geniti leitet sich ab vom Beginn der früheren lateinischen Antiphon quasi Modo Geniti Infantis. Da geht es noch lange weiter. Aus dem ersten Petrusbrief haben wir heute schon den Wochenspruch gehört, wo es ja um die Wiedergeburt in Christus ging. Und dieser Vers, wo der Name dieses Sonntags herkommt, der steht auch im ersten Petrusbrief, allerdings im zweiten Kapitel. Und das heißt auf Deutsch, wie die neugeborenen Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, nach der lauteren Milch. Also es geht um Wiedergeburt, es geht um Neugeburt, es geht um neugeborene Kinder an diesem Sonntag. Kinder, Babys, die, wie wir alle oder die meisten von uns zumindest, die gute Muttermilch einmal genossen haben und so aufgewachsen sind. Es ist bekannt und sicher, dass die Muttermilch gut ist für einen jeden. Ohne das hätte ein kleines Baby keine bis auch nur ganz oder höchstens ganz geringe Überlebenschancen. Da ist alles drin, was man zum Leben braucht. Und wenn es keine Muttermilch gibt, dann muss man zumindest einen Ersatz anbieten. Das, was uns Christinnen und Christen am Leben erhält oder am Überleben hält, was für uns die Milch ist, das ist Gottes Wort. Dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, in ihr lesen, von ihr hören, weil es längst nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Christen hier sich in der Bibel auskennen. Also immer wieder begegnet es mir, dass ich Menschen treffe, die biblischen Geschichten gar nicht mehr so drauf haben und das Bewusstsein in der Bevölkerung, was so diese Dinge angeht oder ja, wo in unserer Kultur auch so bestimmte Setzungen herkommen, die sind gar nicht mehr so selbstverständlich und gegeben. Erst neulich habe ich im Gemeindebüro ungefähr so einen Stapel an Austrittserklärungen unterschreiben müssen. Mit anderen Worten, die Christen werden immer weniger. Gleichzeitig ist aber auch in der Gesellschaft so ein Hunger nach spirituellem Leben da. Also es ist nicht so, dass die Religion weniger wird. Die Fragen auch nach dem Woher und dem Wohin, die sind schon da. Aber viele suchen die Antworten eben nicht mehr im Christentum. Und darum sollten wir, die wir uns hier heute Morgen versammeln zum Gottesdienst, zum Hören auf das, was in der Bibel steht, darum sollten wir uns unserer Sache umso gewisser und umso sicherer sein und auch auskunftsfähig sein, Antwort geben können, wenn wir denn mal gefragt werden. Dass wir alle Zeit in der Lage sind, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist. Ja, und das ist wichtig, dass wir das regelmäßig tun, in Hauskreisen, unter der Woche oder eben auch am Sonntag im Gottesdienst, dass wir unter das Wort Gottes gehen, wie man das so schön sagt, eine Predigt hören. Und auch wenn man nicht mehr weiß, was am letzten Sonntag gepredigt wurde oder am vorletzten Sonntag gepredigt wurde, das ist so wie mit dem Essen. Das wissen wir auch oft nicht, was es am letzten Sonntag zu essen gab oder was es am vorletzten Sonntag zu essen gab. Aber wir sind satt geworden. Und das ist das Entscheidende, dass wir immer wieder regelmäßig uns unter Gottes Wort stellen und dass wir satt werden, wenn wir die geistliche Nahrung regelmäßig zu uns nehmen, wie die lautere Milch der kleine Säugling. Und heute hören wir eine Geschichte, Esther Maria Brodemann hat es schon angekündigt, von Jüngern Jesu, von Christen, die Jesus nachgefolgt sind, die aber auch nicht mehr so genau durchgeblickt haben, nicht mehr so genau Bescheid wussten, die zumindest ihren Jesus, ihren Gott nicht mehr erkennen. Und erst nachdem sie eine Zeit lang mit ihm wieder zusammen waren, dann haben sie ihn an seinem Wesen und an der Art, wie er mit ihnen umging, erkannt. Es ist kurz nach dem Tod Jesu, es ist kurz nach seiner Auferstehung am Ostermorgen. Gerade haben die Jünger noch erlebt, wie Jesus zu ihnen kommt, der eigentlich tot ist, den sie vermissen, wie er sich anfassen lässt vom Thomas, dem Zweifler, weil der fühlen muss, um glauben zu können. Und es sind nur wenige Tage danach vergangen, dass sie gerade noch mal ein intensives Erlebnis hatten, so berichtet es Johannes ein Kapitel zuvor. Und was machen sie dann? Sie gehen zurück in die alten Gewohnheiten. Sie wissen sich ja nicht besser zu helfen. Sie gehen wieder fischen. Sie gehen zurück zu dem, was sie schon immer konnten, vielleicht auch, weil sie nichts Besseres mit sich anzufangen wussten. Und vielleicht auch, weil sie geglaubt und gedacht haben, die Sache mit dem Jesus, das war ein Flop, das war zum Scheitern verurteilt, das, ja, jetzt fangen wir wieder da an oder jetzt machen wir da weiter, wo wir zu Beginn unserer Zeit mit Jesus angefangen haben, wir gehen wieder fischen. Hören wir, was Johannes dazu berichtet.
Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen.
Ich gehe fischen.
Sie sprechen zu ihm.
Wir kommen mit dir.
Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen?
Kinder, habt ihr nichts zu essen?
Sie antworteten ihm:
Nein.
Er aber sprach zu ihnen:
Werft das Netz aus, zur Rechten des Boots, so werdet ihr ihn finden.
Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, zu Petrus:
Es ist der Herr.
Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen:
Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt.
Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen:
Kommt und haltet das Mahl.
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Herr, ich bitte dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich diese Predigt überschreiben wollte, dann wäre das die schon bekannte Überschrift, was wirklich zählt. Ich gehöre zu dem letzten Jahrgang vor der sogenannten Oberstufenreform, als ich zur Schule ging. Ich gehöre also zu denjenigen, die noch im Klassenverband Abitur gemacht haben. 13 M1, mathematischer Zweig, fast nur Jungs, ich glaube 7 Mädchen waren wir, also gab es in der Klasse, als noch vor dem heutigen Kurssystem. Und der Erzähler der Geschichte, der scheint auch gerne gerechnet zu haben. Das fällt auf. Es ist von 7 Jüngern die Rede. Da ist von 200 Ellen die Rede. Das sind ungefähr 90 Meter entfernt von Ufer. Da ist von 153 Fischen die Rede. Und das ist das dritte Mal, dass Jesus sich nach seinem Tod gezeigt hat. Also da hat jemand Lust am Zählen. Und die merkwürdigste Zahl in dieser Erzählung ist die 153. Die kommt in der Bibel nur an dieser Stelle, das einzige Mal, dass sie in der Bibel vorkommt. Und das ist wohl kein Wunder. Aber es ist eine wunderbare Zahl für alle, die gerne zählen und rechnen, so unscheinbar die 153 auch daherkommt. Man findet im Internet eine ganze Menge von Auslegungen und Informationen zu dieser Zahl. Ich will nur mal ein paar nennen. Wenn man die Zahlen von 1 bis 17 miteinander addiert, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis 17, dann ergibt sich die Zahl 153. Wenn man die drei Ziffern der Zahl 153, also 1, 5 und 3, jeweils in die dritte Potenz stellt, also 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3 und die dann addiert, dann gibt es auch wieder 153. Also einmal 1 ist 1, 5 mal 5 mal 5 ist 125 und 3 mal 3 mal 3 ist 27 und das addiert ist 153. Die Quersumme der Zahl ist 9. 9 ist die Zahl des Heiligen Geistes. Es gibt 9 Geistesgaben, die in der Bibel erwähnt werden. Bei der Frucht des Geistes sind es auch 9 Attribute, die da genannt werden. Im Kapitel vorher begegnet Jesus den Auferstandenen, den Jüngern und bläst sie an und sagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Also irgendwie scheint das alles zusammenzuhängen. Der Kirchenvater Hieronymus erwähnt in einer Auslegung zu Hesekiel 47 unter Berufung auf diese Bibelstelle, dass die griechischen Zoologen die Zahl aller damals bekannten Fischarten mit 153 angegeben haben. 153 ist auch die Anzahl der Kapitel der ersten vier Bücher der christlichen Bibel, also Genesis, Exodus, Leviticus und Numeri, die ersten vier Bücher Mose, die mit den ersten vier Büchern des jüdischen Tanach identisch sind. Und mit der Zahl 153 habe der Evangelist dann auf diesen prophetischen Zusammenhang hinweisen wollen, so sagt Hieronymus, der bereits ein heilvolles Geschehen verheißt, das in Jesus seine Erfüllung findet. So hat man immer versucht, diese Zahl 153 zu deuten. Es ist eine unscheinbare Zahl, halten wir das mal fest, hinter der aber eine Menge steckt, in der sich wunderbare Dinge verbergen und die Mathematiker unter uns, die können noch viel, viel mehr dazu finden. Wer sich an so alltäglichen und Rechenspielen erfreut, der hat Spaß daran. Selig sind die, die hinter die Oberfläche schauen können. Aber was zählt für uns davon wirklich? Die Jünger, plötzlich nach einer Nacht vergeblichen Fischens, haben sie ein volles Netz. Und was machen sie dann als erstes? Sie zählen, sonst wüssten wir ja nichts von der Zahl 153. Warum? Ich glaube, weil Zählen auch immer etwas mit Ordnung oder mit Ordnen von Sachen zu tun hat, dass man sein Leben in Ordnung bringen will. Darum zählen wir, darum inventarisieren wir, darum katalogisieren wir. Wer zählt, der versucht, seine Welt zu begreifen. Das lernen schon die ganz kleinen Kinder, das Zählen, ja? Weil Zählen bringt Sinn in die Welt, macht Unbekanntes bekannt, erkennbar, wiedererkennbar. Zum Beispiel in der Musik. Das Zählen bringt Rhythmus. Da muss man auch zählen. Bei dem Lied von dem Müllerbauer haben wir es gehört am Anfang. 1, 2, 3 und dann fängt er an zu spielen. Also es ist gut, wenn man mindestens bis 3 oder 4 zählen kann. Oder bis 6, wenn es ein 6/8 ist. Mit den 153 Fischen ist also für die Jünger an diesem Oster, an dieser Zeit nach Ostern und diesen ersten Ostertagen, ist für die Jünger wohl etwas wieder in Ordnung gekommen, was vorher in Unordnung geraten war, was in Chaos lag. Das Chaos, das an dem Tag über sie hereingebrochen ist, als Jesus gestorben war, weil sie sich in ihrer Sache als gescheitert angesehen haben, weil sie geglaubt haben, das, was wir geträumt haben, das, was wir gehofft haben, das war vergebens, das ist gescheitert, wir sind gescheitert. Und dann haben sie versucht, selber Herr über dieses Chaos in ihrem Leben zu werden. Nachdem Jesus gestorben war, musste es ja irgendwie weitergehen. Von irgendwas muss man ja jetzt leben. Also was machen sie? Sie machen das, was sie können, was sie schon immer gemacht haben. Wir gehen wieder fischen. Petrus war der Erste vorne dran, wie immer. Ich gehe fischen, die anderen sagen, wir kommen mit. Vorher waren sie an vergleichbarer Stelle, wo Jesus sie zu Menschenfischern gemacht hat. Und sie waren einige Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Jetzt sind sie wieder da, zurück an der Stelle, wo alles anfing. Und sie fangen da wieder an, ja, an dem Zeitpunkt, wo Jesus sie berufen hat. Sie denken, das ist das Sinnvollste, was wir jetzt machen können, damit wenigstens etwas zu essen da ist. Und mit den 153 Fischen wurde dann ihre innere Leere, ihre innere Unordnung gefüllt und wieder in Ordnung gebracht. Und zwar nicht nur in ihren Netzen, sondern vor allen Dingen dann auch in den Herzen der Jünger. Und was haben sie erlebt, als sie erstmal sozusagen aus eigener Kraft hinausgefahren sind, um zu fischen, die ganze Nacht? Und das erinnert uns an die Geschichten vom Fischfang am Anfang der Evangelium. Sie haben nichts gefangen. Die Netze waren leer. Es war eine Nacht vergeblicher Mühe mit leeren Netzen und mit leeren Händen standen sie da. Und sie konnten einander wahrscheinlich gar nicht in die Augen sehen. Nicht mal das konnten sie in der Zeit dieser alltäglichen Arbeit. Ja, und mit Sicherheit kam da auch wieder die Zweifel, ob das richtig war, jetzt einfach wieder zurück zur Tagesordnung zu gehen, so weitermachen wie zuvor. Oder ob sie doch irgendwie was ganz falsch verstanden haben. Und dann steht da dieser fremde, für sie zunächst mal fremde Mann am Ufer. Mit einem Blick, dem niemand ausweichen kann. Und mit einer Frage, ja, die so unvermittelt daherkommt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wie der Vater seine Kinder fragt: Habt ihr nichts zu essen? Was soll diese Frage des Fremden? Will er sie vielleicht auf den Arm nehmen? Will er sie verhöhnen oder beschämen? Was macht ihr eigentlich da? Ja, ist er vielleicht selber enttäuscht, weil er etwas von dem Fang abhaben wollte, weil er selber Hunger verspürt? Oder hat er Mitleid? Jedenfalls, sie antworten: Nein, sie haben nichts zu essen, sie haben gar nichts, sie haben nichts gefangen. Eine ganze Nacht kein einziger Fisch. Und dann kommt der Befehl, dann werft das Netz nochmal zur anderen Seite hinaus. Eigentlich viel zu nah am Ufer, denn wenn die miteinander reden konnten, waren es wahrscheinlich keine 90 Meter mehr, sondern sie sind schon viel näher gewesen. Sie werfen das Netz viel zu nah am Ufer ein und machen diesen wunderbaren Fang mit 153 Fischen. Kein Wunder, dass Petrus einen Freudensprung macht, sich ins Wasser wirft, nur mit einem Gewand umgebunden. Meistens haben die tatsächlich nackt gefischt oder nur sehr wenig bekleidet. Und er schämt sich gar nicht, sondern freut sich wie ein Kind über diese 153 Fische. Und irgendwie hat er dann auch noch übermenschliche Kräfte, weil er es alleine ist, der das Netz dann an Land zieht. Und als sie an Land waren, als es Morgen war, da wartet Jesus am Strand und bereitet den erschöpften Jüngern ein Mahl. Übrigens liegt da auch noch Fisch, hieß es im Text, in anderen Übersetzungen steht ein Fisch und auf dem Rost, da wird jetzt die ganze Mathematik über den Haufen geworfen, da waren es nämlich nicht 153 Fische, sondern wenigstens 154 Fische oder mehr. Aber das hat man nie so richtig bemerkt. Wie auch immer, das kleine Feuer auf den Stein des Strandes ist heruntergebrannt. Die Männer legen ihre ausgenommenen und gesalzenen Fische dazu in die glühenden Kohlen und nach einiger Zeit kann man sie essen. Und dann ist auch noch Brot da und das teilen sie und das geben sie weiter. Und als sie das tun, als sie das Mahl miteinander teilen, da merken sie, wer es ist, der da am Ufer steht. Dann sind sie sich ganz sicher, es ist der Herr. Und auch dieser Satz, es ist der Herr, steht mehrfach in unserem Predigtabschnitt. Sie erkennen nach und nach, ja, es ist der Herr. Es ist dieses Frühstück am Seeufer am Morgen nach einer Nacht, in der alles vergeblich schien und sie kauen und schlucken und merken, wie das Leben in sie zurückkehrt. Und mit diesem einfachen Seefrühstück, da fängt jetzt erst die Zeit der Jünger an. Da fängt die Zeit der Kirche an. Da fängt die Zeit nach Ostern an. Die Feiertage, die sind jetzt vorbei. Der Alltag beginnt wieder. Die Zeit des Fischens und des Arbeitens und des Weitermachens beginnt. Und wahrscheinlich sind sie dann auch erstmal, um ihr Leben zu verdienen, nochmal rausgefahren. Und so geht es uns auch. Wir haben jetzt und stehen jetzt in der Zeit des normalen Alltags. Die Schule wird nach den Ferien wieder anfangen. Die Arbeit die ist nach den Osterferien wieder dran. Und manches wird uns gelingen und manches wird uns nicht gelingen. Und da tut es immer wieder gut, sich an das Seefrühstück zu erinnern und daran, wie die Männer, die eine Nacht lang keinen einzigen Fisch gefangen haben, dann schlussendlich doch satt werden. Und das eigentlich nur deshalb, weil einer da ist, der auf sie wartet und der für sie sorgt. Jesus. Auch manchmal unerkannt. Der sie freundlich anschaut und der das Essen mit ihnen teilt. Und das gilt auch für uns. Wie gesagt, wir wissen oft nicht mehr, was es am letzten Sonntag zu essen gab. Aber wir wissen, wir sind immer satt geworden. Und so ist es auch mit Jesus Christus. Wir wissen oft nicht mehr, wann hat er in meinem Leben eingegriffen? Wo habe ich ihn erlebt? Was war wirklich das Wirken Gottes in meinem Leben? Wo hat er mich berührt? Wo hat er meine Familie, mein Leben, ja, existenziell beeinflusst? Aber wir wissen, dass er es getan hat, dass er uns immer wieder neu zum Leben geführt hat, uns innerlich angesprochen und erweckt hat. Er sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Ein Brot, das nach Ostern immer wieder schmeckt, mitten im Alltag. Es war schön, wie wir an Ostern jetzt in der Karwoche, an Gründonnerstag und Karfreitag wieder einmal das Abendmahl feiern konnten. Wieder mal zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das war in gewissem Sinn Schwarzbrot für unseren Glauben, für die Zeiten, in denen ich scheitere. Das war nicht nur Milch, sondern das war Schwarzbrot, in denen, ja, das mich sättigt in der Situation, wo mir meine Arbeit oder mein Mühen sinnlos erscheint, wo mir meine Träume nichtig erscheinen, wo ich glaube, im Bild gesprochen, umsonst gefischt zu haben und wo ich mich vielleicht sogar auch schämen würde, wenn ich nicht wüsste, er steht am Ufer und er schaut mich freundlich an. Jesus steht am Ufer und wartet auf mich. Und mit ihm kommt mein Leben in Ordnung. Und manchmal steckt es auch hinter einer ganz unscheinbaren Sache, wie einer Zahl 153 oder 154. Manchmal steckt dahinter auch etwas Wunderbares, etwas Geheimnisvolles. Und das gilt es, aufmerksam zu sein und das zu entdecken, wie ich aus meiner Routine herausgeholt werden kann, um Jesus an meinem Seeufer zu begegnen. Und das ist das, was wirklich zählt in dieser Zeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.